Ist die Charakteristik einer Stimme denn nicht mehrheitlich genetisch vorbestimmt? Fragen wie diese habe ich in den 25 Jahren meiner Karriere als Stimm- und Rhetorikcoach relativ oft gehört. Was ist denn nun eine gute Antwort auf diese Frage? Darüber sprechen wir heute. Bleibt dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Mach, meine Stimme klingt wirklich unsympathisch. Es ist wirklich dramatisch, weißt du? Das ist genetisch. Weißt, in unserer Familie, die haben alle solche Stimmen. Es klingt einfach so, wir klingen so schrill, wir klingen so. Es ist einfach nicht gut. Lieber Arno Fischbacher, solche und ähnliche Aussagen bekomme ich, nachdem ich den Leuten erzähle, dass ich einen Stimme-Podcast mit dir gestalte, immer wieder zu hören. Die sagen mir dann, ja, ich finde es ja toll, dass du das machst, aber bei mir bringt es nichts, weil wir haben innerfamiliär schon ewig zurückgehend einfach, wir haben diese schrillen Stimmen, das wird nichts, die klingen alle so. Das ist alles Genetik. Also mal ein herzliches Servus in deine Richtung. Was entgegnest du diesen Menschen, die meinen, es sei Hopfen und Malz verloren?
Hopfen und Malz verloren.
Sie sind dazu verdammt, so zu sprechen.
Ja, genau. Ja. Das Schicksal hat sie mit einem Fluch belastet, sozusagen. Lieber Andreas, ja, eine sehr gute Frage. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Und es hat etwas mit Lernen zu tun. Denn im Grunde die Art und Weise, wie du deine Stimme nutzt, wie du sprichst, wie du dich äußerst, ja, das hast du gelernt. Denn als du zur Welt kamst, da war deine Stimme ursprünglich. Also du hast dich einfach geäußert, je nachdem, wo dir etwas gefehlt hat, wo es gezwickt hat, wo du Spaß hattest, wo du Lust am Dasein empfunden hast, da hast du dich stimmlich geäußert. Und hast du in deinen ersten Lebenstagen, Lebenswochen, Lebensmonaten im Grunde den freien Ausdruck beherrscht. Das heißt, du hast das, was in dir ist, ungefiltert, ohne Kontrolle, ohne irgendwelche Einschränkungen nach außen gebracht. Es hat getönt. Das war manchmal durchaus heftig. Also wenn du zuhörst und Kinder hast, dann wirst du jetzt nicken. Ja, manchmal ist es belastend, weil es durch Mark und Bein geht, wenn dein Kind Schmerzen hat und einfach nicht aufhört, das zu äußern. Aber das kann ja auch im Positiven sein, wenn die Kinder dann zum Glucksen anfangen vor Freude oder sprühen oder du weißt, ja, so. Ausdrucksradius 100%. Wenn ich jetzt vom Ausdrucksradius spreche, dann sind wir ja bei der Körpersprache, dann sind wir bei den Bewegungsmustern und das zeigt auch schon, womit dieser Lernprozess zu tun hat. Denn was du lernst, ist, noch bevor du Sprache lernst, ist, ob deine Äußerung willkommen ist. Also ob die räumliche Ausdehnung deiner Äußerung, ja, ob die gestattet und erwünscht ist, also willkommen ist, oder ob die von außen, also ob da der starke Wunsch ist, das einzugrenzen, also auf gut Deutsch, ob du schon als Baby animiert wirst, leise zu sein. Ja, also wodurch der heranwachsende Mensch merkt, also instinktiv versteht, wie viel von der Äußerung willkommen ist. Ausdrucksradius ist ein Begriff aus der Körpersprache, der heißt, wie dein gestischer Raum, die Amplitude deiner Gesten ist, auch die Bewegungsmuster. Wenn so ein Baby schreit, dann strampelt es manchmal und es bewegt den ganzen Körper. Also ein Baby äußert sich ja nicht nur mit dem Kehlkopf und dem Mund und bleibt ansonsten still liegen, sondern da bewegt sich alles. Der Oberkörper geht auf und ab. Also es ist ein dramatisches Geschehen. Und das wird im Laufe der Sozialisierung kanalisiert, könnte man sagen. Das heißt, man lernt durch Sozialisierung, also durch diesen Prozess des des Verstehens, dass die eigene Äußerung mit den anderen etwas zu tun hat. Am Anfang ist es ja nur Wunscherfüllung. Also am Anfang ist es, ich bin hier, wo seid ihr? Also ich bin hier, wo ist mein Futter? Ich bin hier, wo ist die Hilfe?
Es ist laut Verlautbarung der eigenen Bedürfnisse.
Verlautbarung der Bedürfnisse, exakt. Ja. Mhm. Und irgendwann bemerkt man, dass es auch andere gibt. Denn das Baby kennt ja am Anfang nur sich und diese bedürfnisstillende Umgebung. Das ist alles eins gewissermaßen. Und irgendwo beginnt dieser Prozess eben der Sozialisierung, wo du erfährst, dass es neben dem Ich auch ein Du gibt und das auch einen eigenen Raum definiert. Und jetzt kollidieren manchmal zwei Räume. Also das heißt, durch meine kindliche, lautstarke, raumfüllende Äußerung fühlt sich jemand anderer gestört oder bedrängt. Und aus dem heraus entsteht jetzt immer wieder von außen, von den anderen, der Anspruch an mich als heranwachsendes Kind, diesen Ausdrucksradius zu verkleinern. Und das kollidiert manchmal mit den eigenen Bedürfnissen und dann wird's dramatisch. Da weißt du, dann gibt's Konflikte und Auseinandersetzungen. Und auf die Art und Weise.
Naja, oder noch schlimmer, das Kind gehorcht irgendwann einmal und bleibt dann tatsächlich dieses kleine Etwas, das beschnitten wird von seiner eigentlichen Charakter. Wie viele Erwachsene kennst du, die einfach sich nicht trauen, sich selbst zu leben? Und das kommt ja von irgendwo her.
Das sind,
weil die einfach gelernt haben, ich störe. Ich kenne tatsächlich Menschen, die einen tief sitzenden Glaubenssatz haben, eigentlich störe ich.
Genau, die kommen bei der Tür rein und entschuldigen sich, dass sie anwesend sind.
Ja, absolut. Ich habe das tatsächlich bei mehreren Menschen schon so erfahren, die tatsächlich versuchen, sie sind dann auch viele Helfertypen, die ganz, ganz viel helfen und sagen, ich muss ja irgendwie mich rechtfertigen, damit ich geliebt werde, muss ich ganz, ganz viel helfen, weil sonst bin ich einfach nur ein Störenfried. Und das kommt aus der Zeit, die du jetzt angesprochen hast. Das ist dramatisch.
Ich habe in Seminaren ab und zu ein Blatt Papier genommen, so ein DIN A4 Blatt Papier von einem Notizblock und habe es zerknüllt. Also ich habe es gefaltet. Ich habe so richtig absichtsvoll mal eine Ecke reingemacht und die Kante so richtig glatt gezogen, die nächste Ecke, also habe dem Form gegeben. Und dazu habe ich so erzählt, der Mensch kommt auf die Welt, ist im Grunde ein unbeschriebenes Blatt Papier, unendliches Potenzial, im Grunde alles ist möglich. Und irgendwann kommt der erste Anspruch von außen, der sagt, dieses bitte nicht, weil das beeinflusst meine Sphäre. Und dann ist so eine Kante drinnen plötzlich. Eine Form ist entstanden. Aber dieses unendliche Blatt Papier ist quasi schon eingeschränkt. Dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Und dann hat man am Ende so eine Art Origami. Also irgendwie, das schaut nett aus, ist gut gefaltet, hat eine Form. So, und irgendwann im Zuge der Pubertät oft oder manchmal auch viel, viel später, kommst du dann drauf, dass im Lauf deines Lebens durch ganz viel Einwirkung von außen in dir irgendwelche Faltungen, also Ecken und Kanten entstanden sind, etwas geformt ist und du hast so das dringende Bedürfnis, zu entfalten. Und ab dem Zeitpunkt, also das Bedürfnis vorausgesetzt, also die Erkenntnis auch vorausgesetzt, dass es möglich ist, sich zu entfalten und sich zu befreien von diesen in einem drinnen sitzenden Ansprüchen anderer, die uns gar nicht bewusst sind, aber die durch die Art, wie wir äußern, durch die Art, wie wir auftreten, wie wir uns selbst empfinden, die in uns praktisch gespeichert sind als solche Faltungen. Ja? Und dann beginnt man halt mühsam, sich mehr auseinanderzusetzen und du kennst es sicher auch, ich kenne es auch, also dann ist zuerst mal die Auseinandersetzung mit den Eltern und die Abgrenzung von dem und mal zu schauen, wo bin ich.
Ja, vielleicht sind ja diejenigen, also die Eltern mitverantwortlich, dass diese Faltung so stattgefunden hat.
Es sind meist die Eltern, vielleicht sind es andere Umgebungseinflüsse, was immer es ist. Aber ich meine, Eltern haben auch ein Leben und ich meine, man kann nicht sagen, die Eltern sind nur fürs Kind zuständig, sondern die Eltern haben eine eigene Persönlichkeit, die wollen auch ihren Raum Und das ist eben die Auseinandersetzung, die schlussendlich natürlich dazu führt, dass Menschen auch gesellschaftsfähig sind. Also würdest du so wie ein Baby das macht, würdest du jeden kleinen Impuls, den du in dir verspürst, sofort 100% nach außen transportieren, dann wärst du wahrscheinlich nicht gesellschaftsfähig.
Nein, es ist schon klar, eine gewisse Art von Impulskontrolle hilft im Leben und es ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Fähigkeiten, dass man die auch hat, ja. Dass man nicht einfach um sich schlägt, wenn man wütend ist oder dass man nicht laut losschreit, weil einem danach ist. Trotz alledem ist halt immer dieses ein Marsch auf einer Linie zwischen zu viel und zu wenig.
Ich meine, die Frage, die du gestellt hast, war ja, wie viel oder ist denn das genetisch, so wie ich klinge?
Ja, genau. Insbesondere jetzt die Stimme und der Ausdruck über die Stimme.
Weil es gibt halt Leute, die einfach so sprechen. Ja?
Ja, so unterschiedlichste Dinge, von denen wir dann sagen,
genau. Ja, okay. Ja, ja.
Was ist denn das? Ich kann nur sagen, nein.
Also ich erinnere mich nur immer wieder an ein Fallbeispiel einer Freundin, einer Bekannten damals in meiner Schulzeit, die aus den USA als Austauschschülerin zu uns gekommen war. Und wenn die Englisch gesprochen hatte, dann hat sie ungefähr eine Oktave höher. Also die hat einfach ganz viel höher gesprochen, schneller gesprochen. Und sobald sie ins Deutsche zurückgewechselt war, war sie tiefer, sonorer und langsamer. Also ich sage nur, das ist eine gewisse Art von Identität, die sie da übernommen hat. Drüben war sie das College Girl oder das School Girl oder was immer und war diese süße kleine Mädel. Und sobald sie dann bei uns war, war sie einfach, die war damals 18 oder so, hat sie eine andere Rolle eingenommen, hat sie durch die Übernahme des Deutschen, hat sie eine tiefere Stimme bekommen, eine sonorere Stimme, aber wirklich im Wechsel, also das hat im Minutentakt, hast du das sehen können, wenn sie davor auf Englisch telefoniert hat und dann auf einmal wieder Deutsch war, hat sich das wie ein anderer Mensch.
Du gibst jetzt ja im Grunde gerade eine ganz perfekte Antwort auf deine Eingangsfrage. Natürlich hat die Genetik, also der Körperbau, ist die Grundlage alles Bewegens, Sprechens, Klingens. Und ob wie lang deine Stimmlippen sind im Kehlkopf, wie groß der Kehlkopf ist, wie das Bindegewebe beschaffen ist und alle diese Dinge, also der Körperbau selbst, der ist halt, wie er ist, und der ist tatsächlich, das ist die Vorgabe. Insofern könnte man sagen, ja, da spielt die Genetik eine tragende Rolle. Ja? Aber ja. Ab dem, also auch ob du Mann oder Frau bist, ganz simpel, ja, hat einen Einfluss. Nicht jede Frau hat eine hohe Stimme, nicht jeder Mann hat eine tiefe Stimme, also auch hier sehr viele Unterschiede. Aber das ist nur die Grundlage. Und alles andere ab dem Level der körperlichen Grundlage ist Verhalten. Also das ist das, wie du gelernt hast, mit diesen körperlichen Grundlagen umzugehen und sie zu nutzen in deinen Bewegungsmustern, in deinen Körperhaltungen und natürlich in der Art und Weise, wie du deine Stimme nutzt, im Stimmverhalten und im Sprechverhalten. Das, was du hier ansprichst, ist ein tolles Beispiel. Ich meine, im Alltag erlebst du das ununterbrochen. Stell dir vor, du hast jemanden im Büro, du hörst ihm beim Telefonieren zu und zuerst telefoniert er mit dem Chef. Ja, dann weißt du, es ist der Chef, durch die Tonalität, durch die Art und Weise. Und dann ruft ihn vielleicht, wenn es ein Mann ist, die Freundin oder die Frau an. Und dann hörst du wieder am Tonfall, dass er mit einer anderen Person spricht. Und umgekehrt von Frau zu Mann ist genau dasselbe. Das heißt, das Rollenspiel untereinander, also in welcher Rolle ich mich gerade sehe oder und den anderen, das prägt die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und es ist ein tolles Beispiel, es ist gelernt. Und mit der deutschen Sprache hat dieses Mädel offensichtlich, mit dem Erlernen der Sprache, hat sie gleichzeitig ein anderes soziales Umfeld gelernt und ein anderes, offensichtlich erwachseneres Verhalten sich angeeignet, das sich in der Sprechweise und natürlich auch im Ton der Stimme äußert. Denn dieses, ich will als Kind geschätzt werden in der Stimme, das bildet sich ab. Das ist dann immer der hohe Ton, das ist, naja, das ist bei Männern natürlich auch genau dasselbe.
Schaffen hohe Frequenzen irgendwie Nähe? Also ich habe das bei einer Freundin von mir, die hat eine Tochter Und wenn die spielt, normal hat sie auch eine ganz sonore, schöne Stimme. Nur wenn die mit ihrer Tochter spricht, hey Schatzi, komm her, da. Die ist immer so, auf einmal geht sie auf diese Ebene und die Tochter ist aber irgendwie 18 oder so. Also das ist das auch einfach, hat diese Stimmhöhe irgendwas, ist das einfach nur ein gelerntes Interaktionsmuster zwischen den beiden? Oder hat es tatsächlich eine biologische
Komponente? Das ist eine super interessante Frage, Andreas. Und vielleicht laden wir uns hier mal jemanden ein, der sich mit Kinderstimmen näher beschäftigt. Ich habe eine Vermutung, ja. Und es wäre interessant, ja, herauszufinden, ob es dazu auch Belege gibt. Mhm. Es ist sicher kein Zufall, dass Erwachsene mit Babys mit hoher Stimme sprechen.
Ja, auch mit Haustieren manchmal.
Auch mit Haustieren, ja. Aber mit Babys, das hat einen einfachen Hintergrund. Ja. Ein ganz junges Baby, ein ganz kleines Kind, das hat mit Gehirnentwicklung zu tun. Also wenn der Mensch frisch geschlüpft ist und so in die Welt kommt, dann sind die Wahrnehmungskanäle von ihrer Aufnahmefähigkeit eingeschränkt. Also das heißt, das Sehen ist noch nicht so differenziert, wie wir es als Erwachsene erleben, weil wir mittlerweile gelernt haben, was das alles ist, was wir sehen. Mhm. Also wenn du von blind auf sehend umschaltest, zum Beispiel durch medizinische Errungenschaften oder irgend sowas, musst du sehen lernen. Beim Hören ist dasselbe. Das heißt, du lernst erst zu...
Wäre übrigens auch mal ein interessanter Gast, der sich so mit Cochlea-Implantaten befasst.
Genau, du lernst was es ist, was du hörst, weil sonst hörst du nur Lärm. Und beim Schauen ist dasselbe. Du siehst praktisch visuellen Lärm, also Helligkeit und irgendwas, ja, aber du erkennst erst langsam durch Begreifen oder du lernst, was es ist.
In den Mund nehmen, also Kinder nehmen sich gerne in den Mund.
Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Babys differenzieren das noch weniger.
Laut Freud die orale Phase. Ja.
Dann braucht es zuerst mal Aufmerksamkeit. Also wie gewinne ich die Aufmerksamkeit akustisch? Wenn das Baby jetzt mit sich selbst beschäftigt ist oder gerade mit irgendeinem Spielzeug, wie gewinne ich die Aufmerksamkeit? Mit der tiefen Stimme gewinne ich sie weniger. Ja? Mhm. Hohe Töne schaffen mehr Orientierung. Drum werden zum Beispiel bei Notdurchsagen, bei automatisierten Notdurchsagen in öffentlichen Gebäuden grundsätzlich Frauenstimmen eingesetzt. Warum? Mhm. Weil sie etwas höher sind und dadurch besser Orientierung geben. Also das heißt,
auch bei KI-Stimmen ist es ja tatsächlich so, dass man die weibliche Variante besser versteht als männliche, zumindest immer derzeit noch.
Ja, ist gut, das hat auch mit Wiedergabequalität und solchen Dingen zu tun. Und je hochfrequenter Elemente im Obertonspektrum der Stimme sind, desto besser ortest du die Schallquelle. Also sie orientieren dich präziser. Und das ist aus meiner Vermutung oder aus meiner, so wie ich es verstehe, das ist der Grund, weshalb wir Erwachsene, wenn wir so ein Baby anschauen, nicht du machen, sondern oh du, Geld, schau her, was ist denn? Ja, also mit hoher Stimme sprechen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, und wenn das einmal eintrainiert ist, dann ist ein Rollenmuster entstanden. Und wenn das Kind heranwächst und dann zum Jugendlichen wird und ich sehe es aber immer noch als mein kleines Kind, dann kann schon sein, dass einfach über dieses traditionelle, nicht reflektierte Rollenmuster der Stimmgebrauch, also die Nutzung der Stimme, beibehalten wird, obwohl es völlig unadäquat ist. Und überhaupt
in diesem Fallbeispiel ist tatsächlich auch das beidseitig dann. Also auch die Tochter erhöht dann die eigene Stimme. Hey Mama! So ist dann, voll nett.
Irgendwie. Ja, das sind einfach Rollenspiele im Grunde.
Ja, ist so.
Also solange das,
spannend.
Ich meine, es geht ja um Flexibilität. Das steckt ja auch hinter dem, was wir hier diskutieren. Also die genetische Grundlage gibt uns Möglichkeiten, und zwar viel mehr Möglichkeiten, als wir als Erwachsene nutzen. Im Alltagskanon der Gewohnheit ist A durch Energiesparmaßnahmen des Körpers, also durch diese autopilotgesteuerte Verkleinerung des Ausdrucksradius, weniger Energie einsetzen beim Sitzen, beim Stehen. Dadurch wird die Stimme natürlich weniger energiereich, weniger gut verständlich, wird ein bisschen brummig und weniger interessant. Und gleichzeitig auch das Auf und Ab der Stimme, also die Modulation, die, die Ausdrucksgestalt, also diese Unterschiedlichkeit des Ausdrucks, die ist dadurch dramatisch eingeschränkt. Was im Alltag, wo du keine Lorbeeren kriegst dafür, denn das heißt, wenn du immer in demselben Bewegungsmuster sprichst, dann wird es halt wahnsinnig monoton und es fordert die anderen ganz wenig auf, immer wieder aufmerksam zu sein.
Ja, deswegen ist ja auch, wenn wir jetzt tatsächlich auf unsere eigene eigentliche Provenienz zurückgehen, also auch die unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, da geht es ja auch viel um Präsentationen, um vor Leuten sprechen. Und da ist natürlich auch eine gewisse Art von Modulation und Flexibilität in der Stimme das, was den Unterschied ausmacht zwischen den Leuten, denen man gerne zuhört, da gibt es ja auch Episoden dazu von uns, und denen, wo man sich denkt, oh Gott, ich schlafe gleich ein. Es ist viel auch die Modulation der Stimme, die Anpassung der Geschwindigkeit, die Setzung der Pausen und so weiter.
Ja, all diese vielen kleinen Dinge, die immer wieder Aufmerksamkeit.
Also es wird mir zum Beispiel immer gesagt, ich mache zum Beispiel sehr gerne einen verbalen Fettdruck. Also so das ist dieses, wenn ich sage, es ist mir eine besondere Ehre, heute hier sein zu dürfen. Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier sein zu dürfen. Dieses einfach dieses Betonen dieser einen Silbe, weil es ist besonders. Das ist dieses, für mich das so ein verbaler Fettdruck irgendwie. Und ich glaube, dass das auch eine Stimme interessanter macht und einfacher zuzuhören macht, wie in einem Satz, wo keine Beistriche sind, wenn man das so bei WhatsApp liest, weil Leute nicht wissen, wo man Beistriche setzt, dann ist es irgendwann einmal einfach nur ein langer Wurschtsatz.
Ja, weil wenn es keine Unterbrechung gibt, dann geht wieder der nächste Aufmerksamkeitsreiz verloren.
Absolut, genau. So ist es.
Ja. Also die Bandbreite des Ausdrucks, das, was, wenn du zur Welt kommst, zu 100% da ist, du hast alle Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie viele Einschränkungen erfährst du, ohne dass du es weißt, im Zuge deines Aufwachsens und Erwachsenwerdens? Und wann ist in deinem Leben der Moment gekommen, wo du für dich reflektiert hast, ob vielleicht ein bisschen neu öffnen und ein bisschen entfalten als Programm angesagt wäre.
Für eine etwaige Folgeepisode hast du in deinem Netzwerk asiatische Vertreter, zum Beispiel von Stimme.at, weil ich persönlich erlebe, dass insbesondere asiatische Frauenstimmen insbesondere völlig unterschiedlich intonieren. Das wäre nämlich schon spannend, da mal einen Blick drauf zu werfen, wie Sprache, Sprachgeschwindigkeit, Sprachhöhe, all diese Dinge durch kulturelle Einflüsse sich verändern. Und insbesondere fällt mir das auf, wenn ich tatsächlich Asiaten sprechen höre. Insbesondere weibliche Asiaten. Ja. Also solltest du da in deinem Netzwerk welche haben, die da vielleicht Ahnung haben oder selber aus dem asiatischen Raum kommen, wäre das jetzt von meiner Seite einfach ein Vorschlag, das vielleicht einmal in Angriff zu nehmen.
Mhm. Ja, das ist ein unfassbar interessantes Phänomen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den Mason Wirtz hier zu Gast im Podcast, Folge 393, ein Wissenschaftler der Universität Salzburg, der sich mit der Frage beschäftigt, wie die unterschiedlichen Lebensphasen die Sprachidentität prägen, also deinen Ausdruck prägen. Und im Gespräch hat er erwähnt, wie stark ablesbar das ist, wenn jemand zum Beispiel das Umfeld wechselt, weil die Sprachumgebung so unterschiedlich ist und wir uns mehr oder weniger unbewusst anpassen. Es hat mit Sprache, mit der Sprache selbst sehr viel zu tun. Das Italienisch zum Beispiel forciert bestimmte Laute, dadurch klingt es anders. Also auch die Stimme klingt dadurch im Italienisch anders, aber auch nicht in allen Regionen. Ich saß vor kurzem an einem Restauranttisch und neben mir saßen ein Paar mittleren Alters. Und es war laut im Lokal und ich habe nur so undeutlich sie gehört, wie sie sich unterhalten haben. Und ich konnte längere Zeit die Sprache nicht identifizieren. Es hat sich dann herausgestellt, es waren Italiener. Ich weiß nicht genau, woher sie kamen, aber die Art und Weise, wie sie Italienisch gesprochen haben, das war so vermurmelt. Also ganz im Gegenteil von dem, die Sprachumgebung prägt die Art und Weise, wie wir Laute bilden, welche Töne, welche hohe, tiefe Töne wir nutzen. Denk an bestimmte, an Großbritannien und an britische Frauen, wenn sie sich untereinander unterhalten, da kann es mal sein, dass es also ganz ins Kopfregister hinaufgeht oder so wie du vorhin, so College-Girl-Attitüde. Ja. Einfach diese, die Umgebung, also die Umgebung, in der du dich befindest, sprachlich, stimmlich, die prägt deine Stimm- und Sprachidentität und ein Rollenmuster im Grunde erlernst du dadurch, durch Nachahmung. Und das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, ich denke, je mehr Möglichkeiten, also je mehr unterschiedliche Varianten du zur Verfügung hast im Alltag, desto besser bist du in der Lage, in der Kommunikation dich immer wieder auf eine neue Umgebung, auf ein neues Gegenüber, auf einen neuen Gesprächspartner, auf jemand anderen einzustellen. Weil es geht ja nicht nur darum,
dass
du es gut machst, sondern es geht ja um die Frage, was beim anderen ankommt. Und wenn du dort andocken kannst, weil du verschiedenste Modi zur Verfügung hast im Ausdruck, dann kommunizierst du brillant.
Mein Lieber, ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, wir freuen uns von eurer Seite, von deiner Seite, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Wir sind immer wieder glücklich, Bewertungen zu bekommen auf Spotify und auf Apple Podcasts. Lieber Arno, du hast gesagt, es gibt jetzt auch bei Spotify so manchen Kommentar, der tatsächlich uns immer mal wieder zugespielt wird, weil auf Spotify jetzt auch die Möglichkeit besteht, nicht nur Bewertungen abzugeben, sondern auch bei Einzelepisoden Kommentare zu hinterlassen. Also zum Beispiel, du hörst jetzt heute die Episode zu ist es genetisch oder nicht, dann könntest du beispielsweise kommentieren, ja, bei mir ist es auch so, ich habe immer gedacht, es sei genetisch und dann habe ich euch kennengelernt und so.
Ja, es ist ganz wunderbar. Also ich schätze es, das ergibt dann manchmal auch so kleine Dialoge. Die Elisabeth hier auf Spotify schreibt zum Beispiel, spannender, sehr sympathischer Dialog, der Inhalte über Sprachbedeutung und Sprachwirkung erfahrbar macht. Danke, ja, wir freuen uns. Vielen Dank für diesen tollen Podcast, volle Anzahl.
Ich würde sagen, Screenshot machen und sofort auf LinkedIn posten.
Ja, eine ganz tolle Möglichkeit und sei versichert, ich antworte. Und auch wenn dir irgendetwas missfällt oder wenn du einen Einwand hast oder einen Gedanken dazu oder eine Frage, dann melde dich. Der Alex zum Beispiel hat vor einem Jahr mal geschrieben, interessantes Thema, da ging es um das Interview mit der Silvia Löken und hat dann gemeint, aber wenn drei Moderatorinnen, Moderatoren gleichzeitig reden wollen und sich oft unterbrechen, dann wird es für die Hörer anstrengend. Na, ich habe ihm geschrieben, ja, Problem gelöst. Interviews machen wir mittlerweile nur 1:1, ja, damit der akustische Kauderwelsch nicht passieren kann. Wir lernen auch aus eurem Feedback und wir freuen uns natürlich auch immer.
Und wir lassen es aber online. Ich habe das ja auch meinen YouTube-Kanal, der seit über jetzt 12 Jahren besteht. Und wenn ich mir da so meine ersten paar Jahre anschaue, ich sage mal so, ich habe häufiger unterbrochen als nicht. Ja? Und bekomme da, also Gott, heute wieder einen Kommentar. Der spricht immer dazwischen. Sage ich, ja, es tut mir leid, aber es ist trotzdem ein tolles Interview.
Man lernt.
Ich würde es heute anders führen. Ich würde es heute anders
Man lernt,
führen,
ja. Ich glaube, wir beide haben auch gelernt im Lauf dieser Jahre.
In der
Sterne-Lernkurve. Genau. Ja, perfekt, lieber Andreas. Dann sage ich auf ein neues. Wir sind ja heftig dabei, immer zwischendurch drüber nachzudenken, wie wir es gestalten. Also wenn du Ideen hast oder auch Fragen hast, die dich interessieren, wenn du irgendein Erlebnis hast, das dich bewegt, dann schreib uns zum Beispiel an podcast@arno-fischbacher.com oder über einen der, du weißt schon, verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ja, was bleibt mir noch? Ja, ich wünsche dir, wenn du zuhörst, dass du jeden Tag wieder neu deine Ausdrucksmöglichkeiten erforscht, erprobst und auch durchaus mutig vorgehst. Möge die Macht der Stimme so gesehen mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.